Heute möchte ich mit euch darüber nachdenken, wie wir denn die Anbetung Gottes erleben. Also was da tief in uns drinnen, in unserem Herzen passiert. Wie können wir Gott spüren, erfahren, dass er uns ganz besonders nah ist? Klopft da unser Herz bis zum Hals oder ist das ein rein intellektueller, rationaler Akt ohne großartige Gefühle? Wie und wo fühlen wir eine überströmende Freude, dass Jesus da ist, uns liebt, zu uns spricht, uns begeistert und uns voll motiviert für die nächsten Schritte? Oder ist das alles nur Gefühlsduselei und nichts für nüchterne, besonnene Leute? Kopf und Herz, sind das Gegensätze oder gehört das zusammen? Und was hat das dann mit der Anbetung Gottes zu tun? Ich möchte noch weiter fragen, brauchen wir für eine echte Anbetung unsere Gefühle? Muss da etwas in uns passieren, etwas in Verzückung geraten, irgendwas in uns explodieren? Oder ist das eine trockene Angelegenheit, steif, sachlich, ruhig, emotionslos, spröde? Nun wissen wir alle, dass wir Menschen unterschiedlich gestrickt sind. Wir ticken alle irgendwie anders. Die einen sind eher vom Verstand gesteuert, die anderen lassen sich eher von ihren Gefühlen leiten. So sind wir halt geschaffen, mehr oder weniger so oder so. Dafür können wir nichts, das ist eben so. Und das ist auch gar nicht schlecht. Der eine ist nicht besser oder schlechter als der andere. Das ist uns eben so mit in die Wiege gelegt. In meinem Bücherschrank gibt es ein hervorragendes Buch von Fritz Riemann, einem Psychologen, der die unterschiedlichen Menschentypen analysiert und charakterisiert. Da gibt es eben die hysterischen Persönlichkeiten, die unberechenbar sind und sich meist nur von ihrem Bauchgefühl leiten lassen. Die hopsen von einer Laune und Stimmung zur nächsten. Man weiß nie genau, was sie als nächstes im Sinn haben. In der ausgeprägten Form sind sie total chaotisch, tun dies und im nächsten Moment das. Aber sie sind auch sehr spontan, flexibel und kreativ. Sie haben immer neue, unkonventionelle Ideen. Die anderen, die Schizoiden, sind total von ihrem Verstand gesteuert, rational und verlässlich. Sie überlegen jeden Schritt sehr genau, sind bedächtig und wägen jede Entscheidung hin und her 100-mal ab. Sie brauchen sehr lange, bis sie zu Potte kommen. Dafür sind sie sehr beständig und gewissenhaft, aber sie lassen kaum Gefühle raus. Natürlich gibt es solche extremen Typen meistens selten. Hier sind wir wohl Mischformen, haben von allen Charakterzügen einen gewissen Anteil. Aber manche Leute sind tatsächlich sehr stark ausgeprägt. Und wenn da zum Beispiel ein Ehepaar ist, wo der eine stark schizoid und der andere außergewöhnlich hysterisch ist, dann ist das mitunter sehr, sehr schwierig im Zusammenleben. Da muss die Liebe zueinander schon sehr intensiv sein, um den anderen zu ertragen mit seinen Marotten. Nun, so ist das aber auch im Glauben und in der Frömmigkeit. Wir haben nicht alle das gleiche Empfinden oder dasselbe Verlangen. Die einen lieben die Anbetung, wenn viel, sehr viel gesungen wird. Den anderen genügt ein Choral aus dem alten Liederbuch. Es wäre nun ganz verkehrt, wenn wir ein Urteil über die jeweils andere Gruppe fällen würden. Die sind so schwärmerisch oder die sind so altmodisch, so konservativ. Wer von uns will denn sagen, dass die anderen es mit ihrer Form der Anbetung nicht auch ernst meinen? Oh, ich kenne gute Christen, die sind so oder so. Die einen sind beim Lobpreis fast ausgeflippt, sie haben getanzt und gejauchzt und Fahnen geschwenkt. Und andere sind still auf ihren Plätzen sitzen geblieben und waren andächtig im Gebet versunken. Ist da nicht beides okay? Es wäre doch Heuchelei, eine Maskerade, wenn da jemand sich so geben müsste, wie er gar nicht ist, oder? Trotzdem glaube ich, dass bei der Anbetung und Frömmigkeit sowohl Kopf und Herz beteiligt sein sollten. Einmal sollten wir schon etwas mit Überlegung und Verstand tun. Also darüber nachdenken, wie wir uns da im Gottesdienst benehmen, ohne dass es Anstoß erregt, wie wir beten oder Gott verehren. Dann aber auch Gefühle zeigen, nicht so stocksteif, ohne irgendeine Miene zu bewegen, auf unserem Stuhl sitzen. Wenn wir traurig sind, können wir auch mal weinen. Oder wenn wir fröhlich sind, auch mal lachen. Natürlich spielt die Prägung der Gemeinde, in der man seine geistliche Heimat gefunden hat, eine ziemlich große Rolle. In einer charismatischen Gemeinde, wo die Leute eher extrovertiert sind, saugen Kinder und Neubekehrte sozusagen diesen Frömmigkeitsstil mit der Muttermilch auf. Und für sie wird es dann selbstverständlich, das auch so zu praktizieren. In den eher konservativen Kreisen und Gruppen, wo man nicht so aus sich herausgeht, ist es dann eher umgekehrt. Ich bin zum Beispiel in einer ziemlich konservativen Gemeinde groß geworden. Da kannten wir weder Lobpreis noch andere charismatische Äußerungen, weil die Gemeinde damit in früheren Zeiten ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht hat. Damit wollten sie nicht mehr was zu tun haben. Und so ging es bei uns eher nüchtern und wenig emotional zu. So ist das bis heute vielfach in fundamentalistischen, bibeltreuen oder evangelikalen Gemeinden. Bloß nicht irgendwelche überschwänglichen Gefühle zeigen, das kommt da gar nicht gut an. Ich habe zu dieser Zeit damals als Teenie oft auch Schriften von evangelikalen Autoren gelesen. Und mir ist noch eine Grafik von Bill Bright, dem Gründer von Campus für Christus, vor Augen. Da ist also eine Lokomotive, dahinter dann der Schlepptender, der die Vorräte an Kohle und Wasser mitführt und danach erst die Personenwagen. Und dann wurde gelehrt. Die Lokomotive ist das Wort, also das Wort Gottes, die Bibel. Der Tender ist der Glaube, also das Annehmen des Wortes. Und das geschieht eben mit Verstand, es ist ein rein intellektueller Vorgang. Und am Schluss erst steht das Gefühl. Die Erfahrung. Die Emotionen stehen an letzter Stelle. Sie sind nicht so wichtig. Wichtig ist, das Wort Gottes zu hören und zu begreifen. Irgendwann würde man Gott dann auch spüren. Diese Lehre aber ist stark von der griechischen Philosophie geprägt. Da ist die Hauptsache der Verstand. Das andere fällt etwas hinten runter. Nun ist es aber so, dass die sinnliche Empfindung eher den Orientalen im Blut liegt, also auch den Juden und Hebräern. Das biblische Denken hat es da zunächst mit den Gefühlen zu tun, oder ich will es mal so sagen, die sind ausgeglichener Denken und Leben mit Kopf und Herz. Beide Seiten müssen wir gleichermaßen beachten und sie in unserer Frömmigkeit zur Geltung kommen lassen. Zunächst brauchen wir die Fähigkeit, das Wort Gottes zu hören und zu verstehen. Paulus sagt, dass der Glaube aus dem Hören kommt. Wir hören und begreifen und glauben, das heißt Vertrauen dieser Botschaft. Aber mal hier eine Frage. Was ist mit denen, die geistig behindert sind oder mit kleinen Kindern, deren Intellekt nicht zu einem umfassenden Verständnis ausgebildet ist? Könnte es sein, dass Gott bei ihnen eher das Gefühl anspricht als ihren Verstand? Dass sie einfach ganz tief in ihren Herzen erleben und spüren, dass Gott sie liebt? Dass er ihnen Geborgenheit und Schutz gibt? Wisst ihr, ich bin total begeistert von diesen eingeschränkten Menschen. Wie sie sich total über Jesus freuen können und begeistert sind, dass er sie liebt. Auf einem Konzert mit über 300 Besuchern saßen vorne in der ersten und zweiten Reihe ein paar geistig behinderte Jugendliche. Wie haben die sich an der Musik gefreut? Sie haben gejubelt, gelacht und in die Hände geklatscht. Die pure Freude. Und die anderen Besucher, meistens gut gesittete Leute aus dem Mittelstand, saßen stocksteif in ihren Reihen. Wir haben, ehrlich gesagt, Jugendlichen besser gefallen als diese regungslosen Mitvierziger die kaum zu Gefühlsregungen zu bewegen waren. Auch Kinder sind da oft so unbekümmert. Sie singen laut, auch wenn sie nicht immer die richtigen Töne treffen, und hopsen und sind fröhlich bei der Sache. Ihnen ist doch egal, was die Erwachsenen denken. Die machen das einfach, weil es ihnen Spaß macht. Ich war bei Auftritten von Kindern oft mehr berührt als von irgendwelchen Lesungen und Beiträgen, die Erwachsenen mit einer monotonen Stimme spröde vortrugen. Sowas reizt mich, ehrlich gesagt, nicht vom Hocker. In der Bibel werden wir aufgefordert, Gott zu lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. So steht es im Matthäusevangelium. Da werden die Begriffe Herz, Seele und Gemüt verwendet. Und das Herz ist hier nicht unser Organ in der Brust, sondern Ausdruck für Verstand, Wille und Gefühle. Also im Herzen sind alle diese Dinge gleichmäßig verteilt, alles drin. Und mit allem sollen wir Gott preisen. Eben Gott anbeten mit Kopf und Herz. Das sind sozusagen zwei Seiten einer Münze. Sie gehören zusammen und bilden eine Einheit. Wir können nicht Gott lieben nur mit dem Verstand, ohne irgendeine emotionale Regung, aber auch nicht allein mit dem Gefühl, sodass wir da unseren Verstand ausschalten würden, auch nicht ohne Tat. Alles gehört zusammen. Wenn wir sagen, ich liebe Gott, dann sind da auch immer Gefühle im Spiel. Jemand anders kann ich nur dann herzlich lieben, wenn ich für ihn Sympathie und Zuneigung empfinde. Und wenn es sich um andere Menschen handelt, sind da auch immer heiße erotische Gefühle mit im Spiel. Ja, die Gefühle geraten sogar zuerst in Erregung, machen mich heiß, ich werde verliebt über beide Ohren. Und dann erst setzt irgendwann der Verstand wieder ein, hoffentlich. Denn nicht immer sind ja die Gefühle ein verlässlicher Maßstab für eine gelingende Beziehung. Auf der anderen Seite kann ich kaum glauben, dass eine vernünftige Beziehung ohne Erotik ablaufen kann. Ich meine hier eine Partnerschaft oder eine Ehe. Und das wäre was, wenn sich zwei Leute da zusammenschließen, aber keiner von beiden fühlt da Liebe. Gott lieben also mit Kopf und Herz. Ich will das einmal so erklären. Die eine Seite der Münze, der intellektuelle Vorgang. Wir lesen und hören das Wort Gottes, etwa zu Hause, wenn wir alleine oder in der Woche mit Freunden in einer Gruppe die Bibel lesen. Oder im Gottesdienst eine Predigt vom Pastor hören. Da denken wir drüber nach, forschen vielleicht in irgendwelchen Lexika oder Kommentaren, um Texte noch besser zu begreifen. Wenn wir etwas versiert sind, versuchen wir die Zusammenhänge der Texte zu studieren. Oder die Bedeutung biblischer Begriffe herauszufinden. Oder die hebräische bzw. griechische Welt kennenzulernen. Alles das sind verstandesmäßige Vorgänge. Wir gebrauchen unseren Intellekt, um mehr zu begreifen und zu verstehen und zu erkennen. Das sind rein intellektuelle Vorgänge. Die andere Seite der Münze ist ein emotionaler Vorgang. Wir wollen und müssen Gott erfahren und fühlen. Mir ist das in meinem Leben immer wichtiger geworden. Selbst mein Schwiegervater, der immer ein sehr, sehr rationaler Typ gewesen ist, hat zum Ende seiner Tage diese Schiene des Gefühls mehr oder weniger entdeckt. Also Gott erfahren und spüren. Denn nur so kann ich tatsächlich gewiss werden, dass der Herr ein lebendiger Gott ist, der etwas mit meinem Leben zu tun hat. Wisst ihr, Wissen aneignen, das kann sich fast jeder Mensch. Auch Ungläubige und gottesferne Leute, sie müssen nur viel lesen und sortieren. Selbst Atheisten, die die ganze Bibel durchlesen, haben sich dadurch ein enormes Wissen in ihrem Kopf gespeichert. Aber das bedeutet noch nicht, dass sie Gott erfahren und fühlen. Du kannst die Bibel dreimal durchgelesen haben. Du kannst auch jetzt bei unserer Aktion die Macht des Lobpreises alle Bibelverse auswendig herunterschnurren können. Das alleine ist noch keine persönliche Erfahrung mit Gott. Gott kann dir noch ganz weit weg und entfernt sein, weil du nichts in dir spürst, dass er in dir und bei dir ist. Es muss zu einem Zusammenspiel, zu einer Symbiose von Kopf und Herz kommen. Ich glaube, dass ohne eine prickelnde Erfahrung dessen, was du liebst und hörst, sich nicht viel in deiner Frömmigkeit bewegen wird. Das ist nun auch so bei der Anbetung, beim Lobpreis Gottes. Wenn du dann nur mit dem Verstand herangehst, wird dir das nicht viel bringen. Vielleicht wird dir das nur lästig sein, wenn die Gemeinde Gott lange und mit vielen Liedern lobt, weil es dir selbst möglicherweise wenig bedeutet. Natürlich kannst du zu Gott sagen, Herr, ich bete dich an, Herr, ich lobe und preise dich. Aber was fühlst du da? Oder sind das einfach Formeln, die du runterleierst? Du kannst auch jubilieren und sagen, oh Herr, ich bin so begeistert über dich. Ich liebe dich, du bist mein Ein und Alles. Aber auch dann, wenn du das sagst, aber nicht zeitlich davon in deinem Alltag, dann kannst du das auch vergessen. Kopf und Herz. Ich kann es euch nicht genug einschärfen und euch bitten, beide Facetten in eure Frömmigkeit einzubeziehen. Und wenn ihr nur die eine Seite kennt, dann müsst ihr die andere Seite kennenlernen, einüben und Tag für Tag trainieren. Gott lieben mit Kopf und Herz. Dazu sind noch folgende Schritte nötig. Erstens, aufrichtig zu Gott sein. In Johannes 4, Vers 24 steht: Alle, die Gott anbeten wollen, müssen vom Geist der Wahrheit erfüllt sein. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Der erste Schritt, um Gott wahrhaftig anzubeten, das ist Aufrichtigkeit. Ich muss ehrlich sein zu Gott. Es muss mir wirklich ernst damit sein, ihn und nur ihn allein zu verehren. Ihm also nichts vorspielen oder vorheucheln, sondern echt sein. Ansonsten werden meine Worte nur hohl und leer sein und Gott eher schmerzen als erfreuen. Dann sind meine Liebesschwüre eher gespielt oder aus Pflicht dahergeplappert. Es geht also darum, dass du zuerst mal dein Herz erforscht, wie es da drinnen aussieht. Bist du also ehrlich und ungekünstelt? Oder spielst du da Gott etwas vor? Meinst du es so, wie du es sagst oder singst? Wenn ja, dann darfst du ganz zuversichtlich sein, dass deine Anbetung gut bei Gott ankommt und ihn froh macht. Zweitens, sein Wort respektieren und lieben. Psalm 119, Vers 165. Großen Frieden, großen Shalom haben die, die dein Gesetz lieben. Sie werden nicht straucheln. Ich kenne so einige Leute, die lesen einfach die Bibel, weil es sie interessiert, was da drin steht. Aber das Wort Gottes hat keine Auswirkungen auf ihr Leben. Es ist für sie ein Buch wie jedes andere. Aber hier geht es um die nötige Achtung vor dem Wort Gottes. Da spricht eben nicht nur irgendeiner, sondern Gott selbst. Derjenige, der einen guten Plan für unser Leben hat, der uns von ganzem Herzen liebt, der mit einbezogen werden will in unseren Alltag. Jemanden, den du liebst, etwa deine Frau oder deinen Mann, deinen Freund oder deine Freundin, wirst du doch auch nicht missachten, indem du sagst, na lass sie oder ihn mal reden, ich mache sowieso, was ich will, ich lasse mir von niemandem etwas sagen. Wenn das so ist, dann brauchst du auch keine engere Beziehung. Deinen Menschen, den du anerkennst, auf den wirst du auch hören. Deine Ratschläge beachten und darüber nachdenken. Sie versuchen, in deinem Leben umzusetzen und nicht einfach missachten. Der Respekt vor Gottes Wort zeigt sich darin, dass du auch danach handelst. Dass du es erfüllst und befolgst. Und nicht deine Bibel nach ein paar Versen wieder achtlos in die Ecke schleuderst. Das ist manchmal schwer und vielleicht auch eine Zumutung. Aber wer könnte besser wissen als Gott, was dir gut tut und was für dich richtig ist? Also höre auf ihn und versuche, das praktisch umzusetzen, was er dir sagt. Dann macht ihm das Ehre. Und vielleicht gewinnst du mit der Zeit die Bibel immer lieber, hast immer mehr Lust, sie aufzuschlagen, und erlebst ihre Kraft und Hilfe. Drittens, Gefühle zulassen. Psalm 95, Vers 1. Kommt, lasst uns dem Herrn frohlocken, ihm laut jauchzen, dem Fels, bei dem wir Rettung finden. Wenn du anfängst, die Psalmen im Alten Testament zu lesen und zu beten, wirst du merken, dass die Beter dort die ganze Palette der Gefühle vor Gott ausbreiten. Sie sind sich nicht zu schade, ihre Traurigkeit, ihre Niedergeschlagenheit, aber auch ihren Jubel und ihre überschäumende Freude vor Gott zu zeigen. Sogar ihren Zorn, ihre Rachegefühle, ihre Zweifel und ihre Ängste. Alles das kommt da zum Vorschein. Wir sind eben keine Maschinen, keine Roboter ohne irgendwelche emotionalen Regungen, sondern Menschen. Und wir dürfen uns mit allen Facetten vor Gott äußern. Wenn du das schon nicht öffentlich willst, kannst du es doch in deinem stillen Kämmerlein tun. Weinen, jauchzen oder ihm sagen, wie du dich gerade fühlst. Das ist nicht verwerflich, sondern hält sogar deine Seele gesund. Gott hat dich doch genauso geschaffen, mit allem, was deine Persönlichkeit ausmacht. Und damit solltest du ihn dann auch lieben. Seit etlichen Jahren klingt mir noch eine Leiterschaftskonferenz im Ohr. Da sprach ein Redner von sogenannten Defining Moments, von berührenden Momenten in unserer Gottesbeziehung. Das können besondere Augenblicke sein in deiner stillen Zeit, aber auch im Gottesdienst, wo du innerlich stark ergriffen bist und die Gegenwart Gottes besonders fühlst, wo du spürst, dass der Herr zu dir persönlich spricht und dich meint, Momente, die dann auch haften bleiben und dich noch lange danach beschäftigen und bewegen. Ich glaube inzwischen, dass solche Defining Moments in jedem Gottesdienst sein sollten, wo Kopf und Herz gleichermaßen betroffen sind und du die Nähe Gottes tief erlebst. Die Anbetung Gottes kann so ein besonderer Moment sein. Er begegnet dir Gott auf unnachahmliche Weise. Er macht dir seine Liebe ganz groß. Du wirfst vielleicht einen winzigen Blick in seine Herrlichkeit. Dann freue dich an der Gegenwart Gottes und behalte diesen Moment in deinem Herzen. Wie einen ganz persönlichen Schatz in deiner Lebensgeschichte. Denn das ist ein Zeichen, wie doll Gott dich mag. Und dich in seine Arme und in sein Herz geschlossen hat. Amen.